Guten Morgen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Höhepunkt der Woche, physikalische Chemie am Freitag. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Stichwort Fourier-Transformation. Die meisten von Ihnen werden Übungsblätter abgegeben haben, bei denen Sie sich mit Fourier-Transformation beschäftigt haben. Also, Fourier-Transformation, warum glauben wir, dass das für Sie wichtig ist? Fourier-Transformation ist eine Frequenzanalyse. Das heißt, Sie können, wenn Sie ein Zeitsignal bekommen, analysieren, was dort für Frequenzen drin stecken. Das ist für Sie wichtig, wenn Sie ein Klavier stimmen wollen oder wenn Sie in der Automobilbranche arbeiten möchten und dort analysieren wollen, ob es eher das Handschuhfach ist, was klappert, oder eher der Heckspoiler. Es ist für Sie wichtig, wenn Sie MP3-Komprimierung betreiben wollen. Aber vielleicht, um ein bisschen mehr so in diesen chemischen Kontext zu gehen, für sämtliche Spektroskopiemethoden, die heutzutage angewendet werden, ist es wichtig, weil Sie dort ein Zeitsignal aufnehmen und gerne ein Frequenzspektrum hätten. Und die Fourier-Transformation sagt Ihnen eben, welche Frequenzen in einem Zeitsignal stecken. Jetzt könnten Sie sagen, na gut, aber warum bringen wir dann diese Fourier-Transformation nicht in unserem Block Spektroskopie, sondern warum jetzt hier bei der Einführung in die theoretische Chemie? Und das habe ich Ihnen nochmal hier an die Tafel gemalt. Da geht es um Überlagerung von ebenen Wellen zu Wellenpaketen. Wir hatten angefangen beim freien Teilchen, das hatte als Beschreibungsmöglichkeit eine Welle mit einem K-Wert. Das heißt, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit der K auftragen wollen, wäre das ein Delta-Peak für die G von K-Funktion und dafür bekommen Sie eine ebene Sinuswelle. Und wir hatten gesagt, für dieses System ist klar, was der Impuls ist, nämlich H quer K. Der K-Wert liegt genau fest. Dafür haben wir keine Ahnung, wo das Teilchen ist. Wenn wir das Betragsquadrat bilden, haben wir überall die gleiche Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Bedenken Sie, dass es eine komplexe Funktion ist. Deswegen war die Idee, wir bilden Wellenpakete. Ein sehr einfaches Wellenpaket ist, wir nehmen zum Beispiel drei K-Werte. Das heißt, das sind drei Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen. Die bilden so ein Wellenpaket. Umgekehrt könnten Sie jetzt fragen, welche Frequenzen stecken denn in diesem Wellenpaket? Und dann wissen Sie schon, klar, ich muss eine Fourier-Transformation von diesem Wellenpaket machen, dann weiß ich, welche Frequenzen drin stecken. Deswegen habe ich hier aufgeschrieben, dass Psi von x über die Fourier-Transformation mit g von k verknüpft ist. Hier sehen Sie jetzt schon, ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens schon ein bisschen genauer angegeben. Das Teilchen könnte sich mit einer großen Wahrscheinlichkeit hier aufhalten. Aber wir wissen nicht so genau mehr, was der Impuls ist, den wir messen werden. Sie sehen, wir haben hier drei Möglichkeiten für K, also auch drei Möglichkeiten für H quer K. Und ganz allgemein können Sie sagen, ich will ein Wellenpaket haben, was so aussieht. Und dann sage ich Ihnen, wenn Sie wissen wollen, aus welchen Wellen Sie das zusammensetzen wollen, machen Sie doch eine Fourier-Analyse. Und dann sehen Sie, dass, wenn Sie hier eine Gauss-Kurve haben, Sie durch die Fourier-Transformierte auch eine Gauss-Kurve haben. Und jetzt können Sie all das, was Sie über die Fourier-Transformation wissen, abspielen. Wollen Sie die Gauss-Kurve ein bisschen schmaler machen, muss die Verteilung im K-Raum breiter werden und so weiter. Als Lernziel in dieser Vorlesung ging es nicht so sehr darum, jetzt genaue Rechnungen für die Fourier-Transformation zu machen, sondern mehr so ein Gespür dafür zu bekommen, wie sieht denn die entsprechende Fourier-Transformierte aus. Also Sie können sich zum Beispiel vorstellen, Sie wollen vielleicht ein Wellenpaket konstruieren, was aus zwei solchen Gauss-Kurven besteht, wie würde dann die Fourier-Transformierte aussehen und so weiter. Gut, das war mein Schnelldurchlauf nochmal zur Motivation Fourier-Transformierte an dieser Stelle. Dann würde ich gerne weitergehen zum Teilchen im Kasten. Das Teilchen im Kasten ist ein wichtiges Modell. Wir hatten das schon diskutiert. Ich zeige Ihnen dazu entsprechend ein Bild. Ah nein, ich frage Sie vorher was. Auch schön. Das passt eigentlich noch viel besser. Schön, dass Sie sich mit Ihren Klickern schon angemeldet haben. Ich würde gerne nochmal allgemein Quantenmechanik mit Ihnen durchgehen. Psi, die Wellenfunktion, mit der das Teilchen beschrieben wird, ist Eigenfunktion zum Hamilton-Operator. Und die Frage ist, welche Energie wird dann gemessen? Es ist erstens nicht ganz klar, weil das gemäß der Unschärferelation schwankt. Sind es zweitens ganzzahlige Vielfache des Energieeigenwertes? Drittens, wird nur der Energieeigenwert gemessen? Oder viertens, ist es nicht vorhersehbar, aber im Mittel entspricht es dem Eigenwert? Bitte antworten Sie jetzt. Aha, das würde mir sagen, dass Sie entweder gerade aus dem Bett gekommen sind oder noch ein bisschen nacharbeiten müssten. Also, das richtige Ergebnis ist, in dem Sonderfall, dass die Wellenfunktion, das wäre ein großes Glück für uns, direkt eine Eigenfunktion zum Hamilton-Operator ist, ist alles klar. Wir wissen dann, Operator auf Eigenfunktion gibt Eigenwert mal Eigenfunktion. Und deswegen wird drittens nur dieser zur Eigenfunktion zugehörige Energieeigenwert gemessen. Das ist der einfache Fall. Sie ahnen schon, welche Frage jetzt kommt, nämlich die Frage, Psi ist keine Eigenfunktion zum Hamilton-Operator. Welche Energie wird denn jetzt gemessen? Ist das erstens schwankt gemäß der Unschärferelation, zweitens ganzzahlige Vielfache des Energieeigenwertes, drittens nur Energieeigenwert oder viertens jeder Wert ist möglich, aber Mittel entspricht das dem Eigenwert. Oh, ich schlage die Hände über den Kopf zusammen, weil mein Layout so schlecht ist. Natürlich nicht wegen des Ergebnisses. Wenn Psi keine Eigenfunktion zum Hamilton-Operator ist, dann könnten Sie sich fragen, was ergibt das Ergebnis meiner Messung für die Energie? Und dann ist die erste und einfachste Antwort, ich bekomme irgendeinen der Energieeigenwerte. Welchen, weiß ich nicht. Sie können was über die Wahrscheinlichkeit sagen. Wenn Sie die Wellenfunktion Psi als Linearkombination der Eigenfunktion darstellen, erinnern Sie sich, dass jeder Eigenwert mit der Wahrscheinlichkeit des Koeffizienten im Betragsquadrat gefunden wird. Also hier würde ich sagen, sehen wir, also Sie und ich, dass Sie hier noch ein bisschen dranbleiben sollten. Und ich meine, diese Motivationsansprache kennen Sie schon. Ja? Sie machen es sich einfach viel, viel leichter, wenn Sie jetzt sich ein Stündchen Zeit nehmen, sich mit dem Buch hinsetzen, als wenn Sie das dann irgendwann in 3 Monaten machen und Sie dann in dieser Vorlesung hier sitzen und nichts verstehen. Gut, jetzt, wie versprochen, zum Teilchen im Kasten. Das hier ist der Potentialverlauf für unser Teilchen im Kasten. Wir sehen, das Potential ist 0 im Bereich von x gleich 0 bis x gleich a und ansonsten ist das Potential unendlich. Und wir haben für diese Situation die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator gefunden. Das sind die Psi-Ns und die habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben. Das haben Sie natürlich längst alles. Die Psi-Ns sind gegeben durch Wurzel 2 durch a Sinus. Und jetzt im Argument stehen ganzzahlige Vielfache von Px durch A. Das sind also Sinus-Halbwellen, weil Sie für n 1, 2, 3 und so weiter einsetzen können. Das heißt, wir haben unendlich viele Eigenfunktionen, die wir mit n durchnummerieren. Das sind diese Sinus-Halbwellen und die haben Energieeigenwerte, die sind gegeben als h² n² durch 8ma². Auch dazu habe ich Fragen vorbereitet. Die Frage wäre nämlich, wenn das hier die Eigenfunktionen zum Hamilton-Operator sind, welche Wellenfunktionen sind für ein Teilchen im Kasten denn möglich? Genau eine dieser Psi-Ns, jede der Psi-Ns, eine beliebige Linearkombination der Psi-Ns oder ebene Wellen? Dazu würde ich Sie jetzt um Ihre Antwort bitten. Also ich entschuldige mich wirklich für mein Layout. Wichtig ist allerdings die richtige Antwort. Und die richtige Antwort ist beliebige Linearkombinationen der Psi-N. Diese Psi-Ns sind Eigenfunktionen zum Hamilton-Operator. Aber niemand sagt uns, dass die Wellenfunktion, mit der wir unser Teilchenkasten beschreiben wollen, eine dieser Eigenfunktionen ist. Sie können, wenn Sie Glück haben, eine solche Eigenfunktion haben, dann wissen Sie sofort, was zum Beispiel das Ergebnis der Messung der Energie ist, aber im Allgemeinen haben Sie eine Linearkombination der Eigenfunktion zum Hamilton-Operator. Was ist denn die niedrigste Energie, die ein Teilchen im Kasten annehmen kann? Ist es erstens 0, zweitens h² durch 8ma², drittens h² n² durch 8ma² oder hängt es viertens von der Normierung der Wellenfunktion ab? Ein Unentschieden. Und gemeinerweise ist alles grün gefärbt. Das heißt, Sie wissen vielleicht noch gar nicht, ob Sie bei den richtigen Antworten dabei sind. Also, ich habe Ihnen die Energieeigenwerte hier hingeschrieben. Die En sind H² N² durch 8ma². Deswegen sind wahrscheinlich 35% von Ihnen auf die Idee gekommen, H² N² durch 8ma² auszuwählen beim Klickern. Gefragt ist aber, was ist denn die niedrigste Energie? Und die Ns können die Werte 1, 2, 3, 4 und so weiter annehmen. Das heißt, der niedrigste Energieeigenwert, den man finden kann, ist der für n gleich 1, also H² durch 8ma². Das heißt, Lösung 2 wäre hier richtig. Das hier sind die zugehörigen Wellenfunktionen. Da sehen Sie nochmal aufgetragen auf der y-Achse die Energie in Einheiten von H² durch 8ma². Und die Wellenfunktion oder die Eigenfunktion zum Hebbelnden Operator zum niedrigsten Energieeigenwert, nämlich dem von H² durch 8ma², ist Psi1. Und Sie sehen, es ist eine Sinushalbwelle. Und dann sehen Sie angeordnet die roten Wellenfunktionen mit wachsender Anzahl von Sinushalbwellen. Und Sie sehen aber, die sind natürlich vertikal zueinander verschoben, aber nicht gleichmäßig verschoben, sondern so verschoben, dass die jeweils gestrichelte Nulllinie für diese Wellenfunktion gerade beim zugehörigen Energieeigenwert hängt. Deswegen steigt das quadratisch an, also einmal, viermal, neunmal, 16-mal H² durch 8ma². Auch zu diesen Wellenfunktionen gibt es natürlich Fragen, nämlich die erste Frage: Welchen Wert nimmt die Wellenfunktion Psi1 bei x gleich a an? Ist es entweder 0, 1, h oder H² durch 8ma². Welchen Wert nimmt die Wellenfunktion Psi1 bei x gleich a an? Ich hatte ja so einen 10-Sekunden-Countdown eingestellt. Das war sehr optimistisch offensichtlich. Aber immerhin zeigt es, dass Sie nicht einfach irgendwie blind auf irgendeine Taste drücken, sondern sich Gedanken machen. Wir gucken mal rein in die Lösung. Der richtige Wert ist 0. Das stimmt. Da möchte ich Sie nochmal daran erinnern, hier hätten Sie nichts rechnen müssen, ja, sondern a, x gleich a ist Ende des Kastens. Das Potenzial außerhalb des Kastens ist unendlich. Da die Wellenfunktion stetig sein muss, muss der Wert bei a 0 sein. Wenn Sie sich dieser Argumentation nicht anschließen möchten, dann könnten Sie auch einsetzen. Für Psi 1 hätten Sie n gleich 1 eingesetzt. Das heißt, wir haben dann hier stehen Sinus Pi, für x setzen Sie a ein. Teilen durch a, dann haben Sie Sinus Pi, das ist 0, deswegen stimmt hier die Antwort 1. Nächste Frage wäre: Welchen Wert nimmt die Wellenfunktion Psi 2 bei x gleich a an? Können Sie jetzt antworten? Diesmal haben Sie aber nur noch 6 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Und der Lerneffekt scheint wirklich da zu sein. Tatsächlich haben alle Eigenfunktionen des Teilchens im Kasten bei a eine Nullstelle. Wo ist denn die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für n gleich 1 am höchsten? Bei x gleich 0, bei x gleich a, bei x gleich a halbe oder ist die für alle x gleich? Also wir gucken uns die Wellenfunktion oder die Eigenfunktion Psi 1 an und die Frage ist, wo ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für das Teilchen im Kasten am größten? Okay, wie geht man hier vor? Man stellt sich vor, Psi 1 ist eine Sinushalbwelle. Ich bilde das Betragsquadrat, dann ist das Maximum immer noch in der Mitte von dieser Sinushalbwelle. Das heißt, ich würde als richtige Antwort a halbe erwarten und immerhin ziemlich viele von Ihnen auch. Machen wir gleich nochmal in die Richtung weiter. Und die Frage wäre, wo ist denn die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte für n gleich 2 am höchsten? Erstens bei x gleich 0, zweitens bei x gleich a Viertel, drittens bei x gleich a halbe oder sie viertens für alle x gleich. Also es wird irgendwie sehr wild gestikuliert, irgendwie in diese Richtung hier. Das heißt, Sie wissen, n gleich 2 sind zwei Sinushalbwellen. Einmal eine positive Halbwelle, eine negative Halbwelle. Sie bilden im Kopf das Betragsquadrat und dann sehen Sie, dass der maximale Wert bei a Viertel erreicht wird. Prima. Hier sehen Sie nochmal die Betragsquadrate für Sie und wir hatten gerade eben diskutiert, eben Psi 1 zum Quadrat und Psi 2 zum Quadrat. Gut, das wäre meine Wiederholung von letztem Mittwoch. Was haben Sie für Fragen dazu? Scheint alles klar zu sein. Gut. Dann lassen Sie mich zumindest noch kurz erwähnen, dass wir auch über diese mehrdimensionalen Kästen gesprochen haben. Hier sind Darstellungen für zweidimensionale Kästen. Und für die dreidimensionale Variante hatten Sie sich noch aufnotiert, dass die Schrödinger-Gleichung im Inneren des Kastens gegeben ist als minus h Querquadrat durch 2m. Und dann hier Laplace-Operator auf Wellenfunktion ist Energieeigenwert mal Wellenfunktion. Die Wellenfunktion hängt jetzt dann im dreidimensionalen Fall von drei Koordinaten x, y und z ab. Und Sie sehen auch, dass im eindimensionalen Fall der Index n von Psi n die Anzahl der Sinus-Halbwellen in dieser x-Richtung angibt. Und ich hatte Ihnen letztes Mal schon einigermaßen plausibel machen wollen, dass Sie eben im zweidimensionalen Fall Sinus-Halbwellen in zwei Richtungen zählen können, im dreidimensionalen Fall in drei Richtungen. Deswegen hat diese Wellenfunktion Psi dann drei Quantenzahlen, nämlich n, m und l. Und auch die Energieeigenwerte hängen dann von diesen Quantenzahlen n, m und l ab. Dazu werden wir aber eine Übungsaufgabe nochmal bringen. Okay, dann würde ich weitermachen mit meinem nächsten Kapitel. Ich glaube, wir sind bei 8 und das Kapitel heißt der starre Rotator. Ja? Ich habe ein bisschen geschummelt. Also ich hatte meine Kollegen Tutoren gebeten, eine Übungsaufgabe dazu zu machen und ich habe ihnen sozusagen schon den Ansatz verraten. Das heißt, Sie sollten sich daran erinnern, wenn Sie diese Übungsaufgabe bekommen, ah ja, wir hatten da schon so einen Ansatz. Gut, starre Rotator, das ist die quantenmechanische Beschreibung von Rotation und Drehimpuls. Ganz kurz, eine sehr naheliegende Motivation ist, dass Sie Moleküle haben, zum Beispiel die Gasmoleküle in diesem Raum, und die haben verschiedene Freiheitsgrade, die können sich bewegen. Wenn Sie zum Beispiel zwei atomare Moleküle haben, dann können die Atome gegeneinander schwingen und die können auch rotieren. Und diese Rotationsbewegung kann man quantenmechanisch beschreiben. Das machen wir. Wir werden es auch brauchen. Aber es gibt noch eine zweite Anwendung für Drehimpulse, die viel, viel wichtiger ist. Und das ist die Beschreibung von Spins. Der Begriff Spin ist vermutlich in der allgemeinen Chemie gefallen. Und wahrscheinlich bei, wer macht das denn? Stefan Mecking? Okay. Und wahrscheinlich hatte den Spin eher qualitativ eingeführt. Wir würden den Spin im Lauf dieser Vorlesung noch genauer kennenlernen. Was Sie aber sicher schon gehört haben, ist, dass der Spin im Wesentlichen behandelt werden kann wie ein Drehimpuls, was man zum Beispiel bei einem Elektrodenspin nur schwer verstehen kann, weil ein Elektron ja kein ausgedehnter Körper ist, der rotieren kann, sondern ja, eben entweder als quantenmechanische Welle beschrieben wird oder als punktförmiges Teilchen. Da kann man sich so Drehimpulse nur schwer vorstellen. Aber wenn Sie sich auf die mathematische Beschreibung einlassen, wird das direkt ohne Probleme funktionieren. Wir fangen aber eben an, weil man dann ein bisschen bessere Anschauung hat, mit einem zweiatomaren Molekül, was rotieren soll. Und das könnte zum Beispiel aus einem Atom mit der Masse m1 bestehen, was in erster Näherung starr verbunden ist mit einem Atom der Masse m2. Ich habe versucht anzudeuten, dass das Atom 1 vielleicht ein bisschen größer ist. Das heißt, wenn ich den Schwerpunkt hier irgendwo suchen würde, würde ich den vielleicht hier aussuchen, wenn das hier der Schwerpunkt ist. Und dann kann ich mir Abstände von diesem Schwerpunkt überlegen. Dann könnte zum Beispiel das hier der Abstand R1 sein. Das hier könnte der Abstand R2 sein und der Gesamtabstand hier bekommt die Bezeichnung R0. Dieses Ding rotiert jetzt, wenn es frei im Raum rotiert, rotiert es um seinen Schwerpunkt und Ich freue mich ja immer, wenn ich Bezug nehmen kann auf die Physikveranstaltung, die Sie schon gehabt haben. Da haben Sie natürlich über Drehimpulse gesprochen. Zu meiner Zeit war eine ganz beliebte Aufgabe, eine Eisprinzessin rotiert auf ihrem Schlittschuh, macht so eine Pirouette und streckt dabei mal die Arme raus und zieht sie weiter ran und dabei ändert sich ihre Dreh, also die Geschwindigkeit der Drehung. Haben Sie sowas mal gemacht, irgendwas in der Art? Ja, okay. Um das ordentlich beschreiben zu können, brauchen Sie das Trägheitsmoment und Sie können das Trägheitsmoment, was wir mit Theta abkürzen, für dieses zweiatomare Molekül aufschreiben. Theta ist gegeben als m1r1² plus m2r2². Um im Weiteren besser rechnen zu können, möchte ich gerne einführen, die effektive Masse μ. Wo mache ich das eigentlich? Naja, also μ ist gegeben als m1 mal m2 geteilt durch m1 plus m2. Das heißt, Sie sehen, die Dimension von μ ist immer noch eine Masse. Sie hätten nämlich hier im Zähler eine Masse zum Quadrat und teilen die im Nenner durch eine Masse, kommt also eine Masse raus. Und mit dieser effektiven Masse können Sie das Trägheitsmoment auch schreiben als μ r0². Dieses μ r0² macht uns das weitere Leben sehr einfach, weil wir sehen, dass in der abstrakten Beschreibung die Rotation eines solchen zweiatomaren Moleküls um seinen Schwerpunkt analog ist zur Rotation eines Massepunktes mit der Masse μ um einen Punkt im Raum auf einer Kreisbahn mit dem Radius r0. Ja, also Sie sehen, wenn ich das Trägheitsmoment von diesem System her ausrechnen wollte, würde ich μ² r0 wählen. Und das ist, weil wir μ so unheimlich geschickt gewählt haben, gerade auch das Trägheitsmoment unseres starren Rotators. Gut, und das möchte ich jetzt quantenmechanisch beschreiben. Und dazu müssen wir zwei Tricks anwenden. Der Trick Nummer 1 ist, wir müssen beschreiben, wie sich ein Teilchen auf einer solchen Kreisbahn bewegt. Das bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass das Teilchen irgendwo auf der Kreisbahn ist. Das heißt, nicht außerhalb und nicht innerhalb. Und Sie kennen den Trick schon, wie man das macht. Wir wählen jetzt einfach das Potential geschickt. Wir wählen das Potential außerhalb und innerhalb unendlich groß. Dann kann das Teilchen dort nicht sein. Und das Potential sei 0 auf der Kreisbahn. Das ist ganz analog zum Teilchen im Kasten, wo wir das Teilchen in den Kasten zwingen und hier zwingen wir das Teilchen auf diese Kreisbahn. Das heißt, V von, und jetzt muss ich mal gucken, fangen wir vielleicht mal in zwei Dimensionen an. Das wäre vielleicht praktisch. Also lassen Sie mich irgendwo hinschreiben, zunächst zweidimensional. Das heißt, für unser Molekül könnten Sie sich sowas vorstellen wie ein zweiatomares Molekül wird auf einer Oberfläche adsorbiert und kann hier jetzt eine Rotation in zwei Dimensionen ausführen. Das ist viel einfacher, als wenn wir unser Molekül im dreidimensionalen Raum rotieren lassen. Aber das Prinzip können wir nachher wieder erweitern. Und jetzt ist dieses Potential V von x und y ist 0 auf dem Ring von mir aus und unendlich sonst. Sie Sie wissen, wie es weiterläuft. Wir stellen als nächstes die Schrödinger-Gleichung auf. Wir fangen an mit minus h quer Quadrat durch 2. Achtung, hier wäre der typische Fehler, dass man im Tran ein m hinschreibt. Unser Teilchen hat jetzt aber die Masse μ. Also teilen wir hier durch 2 μ. Und dann haben wir die Wellenfunktion in 2 Dimensionen, hängt von x und y ab. Das heißt, wir haben hier als Operator dann für die kinetische Energie d Quadrat psi von x und y nach dx Quadrat plus d Quadrat psi von x und y nach dy Quadrat, Klammer zu. Das gilt nur für r gleich r0, also auf dem auf der Kreisbahn, und das ist e mal psi von x und y. Das wäre die Schrödinger-Gleichung. Wenn ich Ihnen jetzt sage, x sei 3 und y sei 4, dann können Sie spontan nicht sagen, ob dieser Punkt x gleich 3, y gleich 4, ich zähle mal eben, das wäre vielleicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, hier können Sie nicht sagen, ob dieser Punkt auf der Kreisbahn liegt oder nicht. Sondern Sie müssten jedes Mal irgendwie so einen Check machen, ob Wurzel aus x² plus y² R0 ergibt. Das ist sehr, sehr unpraktisch, wenn Sie immer überprüfen müssen für jeden x und y, für jedes x-y-Pärchen, ob jetzt der Punkt auf der Kreisbahn liegt oder nicht. Deswegen ist eine Sache natürlich hier sehr naheliegend. Wir wechseln das Koordinatensystem, wir wechseln in Polarkoordinaten. Und das ist der zweite Trick, den wir anwenden. Wir gehen jetzt in zweidimensionale Polarkoordinaten. Und jetzt können Sie jeden Punkt auf der Kreisbahn oder jeden Punkt überhaupt auf der zweidimensionalen Fläche beschreiben als Abstand vom Ursprung und Winkel Phi zum Beispiel. Und dann können Sie sofort sehen, wenn der Abstand vom Ursprung gerade R0 ist, dann liegen wir auf der Kreisbahn, ist er ungleich R0, liegen wir nicht auf der Kreisbahn. Jetzt müssen wir eine Koordinatentransformation machen. Das haben Sie, bei wem haben Sie eigentlich Mathe gehabt? Herrn Luig? Ja, das haben Sie dort bestimmt gemacht und vermutlich vergessen. Wir müssten jetzt die Differentialoperatoren d² nach dx² und d² nach dy² in zweidimensionale Polarkoordinaten transformieren. Und das ist bei konstantem R0 bekommen wir da das d² nach dx² plus d² nach dy² entspricht 1 durch r0² d² nach d phi². Ich habe das jetzt nicht als Folie dabei. Was ich dabei habe, ist nochmal die dreidimensionale Situation. Da müssen Sie jetzt erstmal gar nichts verstehen. Das soll Sie nur daran erinnern, ah ja, so ein Bild habe ich schon mal gesehen. Wenn ich zum Beispiel das Volumenelement dv in Kugelkoordinaten ausdrücken wollte, da muss ich mich erinnern, ah ja, das war sowas wie r d Theta, r Sinus Theta, d Phi, dr oder irgend sowas. Solche Koordinatentransformationen haben Sie schon gesehen. Und falls Sie das nicht mehr parat haben sollten, wäre es schön, wenn Sie sich das nochmal angucken würden. Hier an dieser Stelle sage ich Ihnen einfach, wie das funktioniert. Und wir können jetzt die Schrödinger-Gleichung umschreiben, die hier in der ersten Zeile steht. Wir bekommen dann minus h quer Quadrat durch 2 μ. Und jetzt bekommen wir hier das R0-Quadrat dazu. Das R0-Quadrat oder das 1 durch R0-Quadrat kommt eben aus der Koordinatentransformation, wie es in der letzten Zeile auf der oberen Tafel steht. Und dann haben wir hier noch D-Quadrat. Jetzt schreibe ich hier natürlich nicht mehr Psi von x und y, sondern es wäre eigentlich ein Psi von Phi und R. Da wir aber R automatisch gleich R0 setzen, habe ich jetzt nur noch eine Funktion Phi von Phi. Und die muss ich zweimal nach Phi ableiten. Und das ist Energieeigenwert mal Phi von Phi. Das ist die Schrödinger-Gleichung für ein Teilchen auf einer zweidimensionalen Kreisbahn, ausgedrückt in zweidimensionalen Polarkoordinaten. Eine Frage, das ist schön, ja. Ich gehe nochmal von vorne durch. Wir haben eine Wellenfunktion Psi von x und y, weil wir im Zweidimensionalen sind. Wir sagen, unser Teilchen bewegt sich auf einer zweidimensionalen Oberfläche. Gleichzeitig sagen wir aber, das Teilchen soll sich nur auf dieser Kreisbahn bewegen. Deswegen ist es gut, in zweidimensionale Polarkoordinaten zu wechseln. Wir sagen, wir haben ein konstantes R gleich R0. Jetzt müssen wir diese Schrödinger-Gleichung hier in Polarkoordinaten transformieren. Diese Gleichung steht hier. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, Polarkoordinaten, erinnere ich mich, die Polarkoordinaten waren doch zwei Stück, nämlich R und Phi. In dieser Schrödinger-Gleichung steht aber eine Funktion, die nur von Phi abhängt. Wo ist das R geblieben? Das können wir uns schenken oder wir können vielleicht auch, wenn Sie gerne möchten, hier irgendwie sowas wie R gleich R0 hinschreiben. Dann wissen Sie immer, ah ja, klar, diese Wellenfunktion Phi hängt nicht mehr von R ab, weil ich weiß, dass R automatisch R0 sein muss. Denn wir hatten gesagt, das Potenzial außerhalb der Kreisbahn, also für R größer R0, ist unendlich. Damit ist die Wellenfunktion dort 0 und innerhalb genauso. Und deswegen steht hier nur noch ein Phi. Das Schöne an dieser Schrödinger-Gleichung, die eine Differentialgleichung ist, ist, dass die ganz, ganz ähnlich aussieht wie eine Differentialgleichung, die wir schon gelöst haben, nämlich die Differentialgleichung für das freie Teilchen. Da stand zwar kein Phi von Phi, sondern Psi von x, aber wir hatten dann irgendwie sowas wie Vorfaktor, zweifache Ableitung nach der Koordinate gibt Energieeigenwert mal Funktion. Das heißt, wenn Sie keine Lust haben, diese Gleichung jetzt zu lösen, blättern Sie einfach 15 Seiten zurück, finden die Lösung für die Schrödinger-Gleichung des freien Teilchens und können die etwas angepasst sofort aufschreiben. Also würden Sie eine Notiz machen, irgendwie sowas wie ähnlich wie freies Teilchen oder sowas. Und dann haben wir die Lösungen, die heißen Phi plus von Phi ist irgendein Normierungsfaktor A plus mal E hoch I. Und beim freien Teilchen stand ja jetzt Kx. Und statt K schreiben wir hier M Index L. Das ist reine Konvention. Und dann Phi. Und wir haben die zweite Schar von Lösungen, die Phi minus von Phi. Die sind die A minus mal E hoch minus I ML. M ist irgendein Parameter und den Index L können Sie an dieser Stelle noch nicht verstehen. Aber Sie werden sehen, dass er Ihnen bekannt vorkommen wird, weil Sie natürlich in der allgemeinen Chemie bei Atomorbitalen irgendwelche Quantenzahlen L und ML kennengelernt haben. Und es dauert nicht mehr lange und Sie sehen, dass dieses ML gerade der Quantenzahl ML aus dem Atomaufbau entspricht. Prima. Ich schreibe mal hier hin, Vergleiche e hoch i kx für freies Teilchen. Welche k-Werte konnte ein freies Teilchen annehmen? Ja, bitte? Alle, genau. Sie können sich irgendeinen beliebigen k-Wert aussuchen und das kann das freie Teilchen haben. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, naja, wenn das so analog ist, dann könnte ja das ml entspricht dem k, dann könnte ml auch jeden Wert annehmen. Und das ist nicht so. Und es gibt eine Argumentation dafür, die ich einleuchtend finde. Wenn Sie ein zweiatomares Molekül haben, oder wir gehen noch einen Schritt, machen es noch einen Schritt leichter, wir haben ein Teilchen auf einer Kreisbahn, das hat jetzt den Winkel Phi, den ich jetzt hier nicht eingetragen habe, aber Phi wären ungefähr, was sagen Sie, 95 Grad, hier, dann können Sie nicht unterscheiden, ob der Winkel Phi 95 Grad ist oder 95 Grad plus 360 Grad oder 95 Grad plus 720 Grad und so weiter. Sie wissen, worauf ich raus will, ja? Sie haben hier für Phi nur Werte von 0 bis 360 Grad. 361 Grad ist das gleiche wie 1 Grad. Und das können wir jetzt in eine mathematische Bedingung umformulieren. Nämlich die Bedingung als Randbedingung. Dass nämlich die Wellenfunktion Phi von Phi gleich sein muss wie die Wellenfunktion Phi von Phi plus 2Pi. Wir springen gerade immer zwischen der Beschreibung Teilchen auf der Kreisbahn und Rotation eines zweiatomaren Moleküls hin und her. Ich hatte versucht, Ihnen mit dem Einfügen der effektiven Masse zu zeigen, dass das analoge Situationen sind. Und diese Randbedingung, die ich Ihnen gerade aufgeschrieben habe, bedeutet eben, Sie können bei einem Molekül nicht unterscheiden, ob das Molekül so orientiert ist oder so orientiert, 360 Grad gedreht und dann wieder genauso da liegt. Das steht hier in dieser Randbedingung. Und wenn wir damit weiterrechnen, bedeutet das, dass e hoch i ml von phi plus 2pi das gleiche sein muss wie e hoch i ml phi. Und jetzt können Sie diese e-Funktion mit der Summe im Exponenten schreiben als Produkt von zwei e-Funktionen. Und dann können Sie auf beiden Seiten durch e hoch i m phi teilen. Und dann bleibt auf der linken Seite noch übrig e hoch i m l 2 Pi. Und auf der rechten Seite bleibt eine 1 übrig. Und daraus folgt, dass die mLs sein können entweder 0 oder plus minus 1 oder plus minus 2 oder plus minus 3 und so weiter. Jetzt haben wir es fast. Was wir jetzt als Einziges noch machen müssen, ist, dass wir eine Normierung aufstellen. Also mit anderen Worten, das Integral von Phi Stern von Phi Phi von Phi d Phi, wobei alle Phis den Index ml tragen und Phi von 0 bis 2 Pi laufen kann. Das muss 1 ergeben und daraus folgt, dass der Vorfaktor a plus der gleiche ist wie der Vorfaktor a minus, nämlich 1 durch Wurzel aus 2 Pi. Möchten Sie dazu was fragen? Ja, bitte.
Können Sie noch mal kurz sagen, was diese letzte Funktion, also diese Webschalter, die sind, was der jetzt alles
sagt? Dieser hier?
Ja.
Das ist, also wir sagen, die Normierung, wir normieren unsere Wellenfunktionen. Wir bilden das Betragsquadrat Phi Stern Phi und integrieren über alle möglichen Werte von Phi. Da Phi die Kreisbahn beschreibt, kann das von 0 über Pi halbe über Pi auf 1,5 Pi auf 2 Pi laufen. Und dann ist die Argumentation, irgendwo auf der Kreisbahn muss unser Teilchen sein. Das kann nämlich nicht innerhalb oder außerhalb sein. Und deswegen muss dieses Integral über Phi Betragsquadrat ist ja gerade sowas wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, muss, wenn ich über den ganzen Kreisbogen integriere, 1 sein. Und dann können Sie Phi Stern Phi da einsetzen kriegen dann eben ein A-Betragsquadrat, 2Pi ist gleich 1 raus und dadurch kommt dann, dass Sie A plus oder auch A minus so wählen müssen, dass es 1 durch Wurzel 2Pi ist. Damit ist die Normierung gegeben. Also, sprich, Sie könnten hier Normierung dazu schreiben. Was haben Sie noch für Fragen? Ja, bitte? Sozusagen beide. Also Sie können es erstmal für Phi plus machen, dann können Sie es für Phi minus machen und es kommt das Gleiche raus. Deswegen steht hier dann A plus oder A minus. Okay, dann machen wir erstmal 5 Minuten Pause und um 9 vor 11 weiter. Ja, nehmen Sie bitte wieder Platz. Lassen Sie es weitermachen. Ich wollte gerne noch mal was über unsere aktuelle Forschung erzählen. Und zwar haben wir eine Kooperation mit dem Stefan Mecking, den haben Sie schon kennengelernt. Ja? Stefan Mecking haben Sie schon? Ja. Stefan Mecking ist ja Experte für Polymerchemie und er hat Moleküle synthetisiert oder seine Doktoranden, die man so als starre Stäbchen bezeichnen kann. Das sind Oligoparaphenylen-Ethinylene und die haben die Eigenschaft, dass sie fluoreszieren können. Und da könnte man sich jetzt überlegen, ob man lustige Schwarzlichteffekte mitmacht, die sie für die Disco verwenden können, oder, das war unser Ansatz, ob man die verwenden kann, um daraus Partikel zu machen, die man in Zellen einschleusen kann und dann ein Fluoreszenzsignal bekommt. Auf jeden Fall interessierte sich der Stefan Mecking dafür, was passiert eigentlich, wenn man mit Licht auf diese Moleküle strahlt, dann muss ja irgendwie das elektronische System geändert werden. Und das haben wir untersucht und haben da jetzt gerade erst vor kurzem einen Artikel zu veröffentlicht. Und wie alle Wissenschaftler tue ich auch nichts Lieberes, als über die eigene Forschung reden. Und deswegen zeige ich Ihnen das jetzt. Das ist dieser Artikel hier. Ah, das war nicht so schlau. Wie bekomme ich diesen rechten Rand hier weg? Okay, super, vielen Dank. Das Manuskript trägt den hübschen Titel Delokalisierung von kohärenten Triplet-Exzitonen in linearen, steifen, steife Stäbchen-ähnlichen konjugierten Oligomeren. Und dann sehen Sie eine ganze Autorenliste hier. Da hat zum Beispiel mitgemacht der Stefan Mecking. Mitgemacht hat auch der Ulrich Steiner, ein Professor, der inzwischen emeritiert ist hier vom Fachbereich. Ah, großartig. Und wie das immer so ist, also die Leute, die irgendwie so Supervision machen, die stehen hinten, also Mecking, Steiner, ich. Und die, die die Arbeit machen, stehen vorne. Und das ist also in dem Fall der Christian Hinze, ein Doktorand bei uns aus der Gruppe. Der wird irgendwann im Sommer jetzt seine Promotion abschließen. Der hat betreut einen Masterstudenten bei uns in der Gruppe, den Patrick Korf. Einen weiteren Masterstudenten, den Frank Degen. Dann gab es die Friederike Schütze, das ist die Doktorandin in der Gruppe von Stefan Mecking, die hat die Moleküle synthetisiert. Und diese Moleküle sind langweilig hier dargestellt, Sie können jetzt praktisch nichts mehr erkennen. Das sind also solche Wiederholeinheiten hier und da steht dann hier so ein N, das heißt, da gibt es mehrere von diesen Wiederholeinheiten und wir haben dann eben ein Trimer, also drei, fünf und 21 Wiederholeinheiten, glaube ich, untersucht. Und dann konnten wir eben sehen, wie sich diese angeregten Elektronen auf diesem konjugierten System verhalten. Und also es gibt viel zu lesen, spannende Lektüre. Dann tauchen aber Dinge auf, die Sie kennen, ohne dass Sie das jetzt im Detail vielleicht sehen. Aber hier zum Beispiel, könnt ihr nicht mehr lesen wahrscheinlich, ne? Hier steht irgendwie sowas wie, die Wellenfunktion Psi ist die Linearkombination von irgendwelchen Vorfaktoren Ci mit den Eigenfunktionen Phi. Und diese Vorfaktoren sind irgendwie gegeben. Und dann wissen Sie schon, kann man sich irgendwelche Erwartungswerte ausrechnen und so weiter und so weiter. Die Frage war eben, wo ist denn jetzt dieses angeregte Triplet-Exziton auf diesem starren Stäbchen? Und zusammengefasst hat das Ergebnis unsere Grafikerin, die Mira Kahnert. Und das, was sie zusammengefasst hat, ist hier zu sehen. Was können Sie da sehen? Da hängt eine Glühbirne irgendwie in den Raum. Ich glaube, es ist wenigstens so eine Energiesparlampe. Und die sagt, aha, es geht um Lichtanregung. Dann sehen Sie hier mit Adleraugen offensichtlich diese starren Stäbchen, die die Gruppe von Mecking synthetisiert hat. Und das ist jetzt irgendwie dargestellt als Gitarre. Und dann sehen Sie hier sehr ausgedehnt so eine Gitarrenseite. Und diese Gitarrenseite soll eine Sinus-Halbwelle beschreiben. Und jetzt ist Ihnen alles klar. Ja? Also wir konnten zeigen, dass man eben die Triplet-Exziton auf diesem starren Stäbchen beschreiben kann wie ein Systemteilchen im Kasten. Und das hier ist die Grundzustandsfunktion, bei der man eben dann so eine Sinus-Halbwelle bekommt. Und jetzt können Sie sich schon überlegen, was wir machen. Wir versuchen jetzt noch schneller zu spektroskopieren, um vielleicht auch angeregte Zustände zu finden. Und dann wüssten Sie schon, müssten wir eine Seite malen, die dann irgendwie so zwei Sinushalbwellen hat. Die verschwinden aber nach sehr, sehr kurzer Zeit. Wir können sagen, sie verschwinden schneller als 200 Nanosekunden. Wie schnell genau, wissen wir nicht. Und da kann dann irgendein anderer Doktorand sich mit rumschlagen. Gut, also, was ich Ihnen sagen will, ist Teilchen im Kasten, wichtig. Nochmal zurück zu den Rotationsbewegungen, starrer Rotator, dieses Bild war mir noch wichtig. Ich hatte gerade gesagt, wir können die Eigenfunktion für dieses Teilchen auf der Kreisbahn als Vorfaktor mal e hoch i ml phi beschreiben. Und hier ist der Versuch der grafischen Darstellung. Hier haben Sie diesen Winkel phi, das ist die Kreisbahn. Und e hoch i ml phi gibt eben so einen Wellenzug entlang der Kreisbahn mit wachsendem phi. Und die Stelle, wo man aufpassen muss, ist hier unten gezeigt. Hier starten wir mit dieser Wellenfunktion hier, gehen hoch, runter um den ganzen Kreis herum. Und dann kommen wir wieder an und jetzt sehen Sie schon, wir sind hier unten gestartet, kommen aber nach einer Kreisumdrehung sozusagen hier oben wieder an. Das kann nicht funktionieren, weil wir jetzt keine eindeutige Funktion mehr haben. Wir wissen nicht, was der richtige Wert ist. Und daraus folgt, dass ml eine ganze Zahl sein muss, sodass wir nach 360-Grad-Drehung wieder mit dem gleichen Wellenfunktionswert rauskommen. Und das ist die Quantisierungsbedingung, die da sagt, ml kann sein 0 oder plus minus 1 oder plus minus 2 und so weiter. Ja, wir haben die Schrödinger-Gleichung aufgestellt, die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator gefunden. Und jetzt wissen Sie, gehen immer gleich vor, dass Sie ja nicht verwirrt werden. Als nächstes bestimmen wir die Energieeigenwerte. und die Energieeigenwerte bekommen wir, indem wir die Phi plus oder minus einsetzen in minus h quer Quadrat durch 2 μ r 0 Quadrat d Quadrat phi von phi nach d phi Quadrat ist gleich e mal phi von phi. Und wenn Sie das tun, dann erhalten Sie als Energieeigenwerte die e ml als h Quadrat, Entschuldigung, h quer Quadrat ml Quadrat geteilt durch 2 Theta mit Theta gleich μ r0 Quadrat. Das Einzige, was mir wichtig ist, dass Sie sehen, dass die Energieeigenwerte von ml Quadrat abhängen. Das heißt, der Energieeigenwert für zum Beispiel ml gleich plus 3 ist der gleiche wie der für ml gleich minus 3. Oder mit anderen Worten, Sie haben die Quantenzahl ml und für unterschiedliche Werte der Quantenzahl ml, nämlich zum Beispiel plus 3 und minus 3, finden Sie den gleichen Energieeigenwert, nämlich 9 h quer Quadrat durch 2 Theta. Wenn Sie für 2 unterschiedliche Quantenzahlen den gleichen Energieeigenwert finden, spricht man von Entartung. Das wird ein Begriff sein, den Sie sehr oft noch hören werden. Und hier ist das erste Beispiel von Entartung. Für plus minus ml finden Sie den gleichen Energieeigenwert. Das waren die Energieeigenwerte. Ebenfalls noch naheliegend ist, sich anzugucken, was macht der Drehimpuls. Ich hatte Ihnen den Drehimpulsoperator schon in kartesischen Koordinaten angegeben. In Polarkoordinaten ist der Drehimpulsoperator LZ gegeben als minus i h quer d nach d phi. Und jetzt können Sie die entsprechende Eigenwertgleichung aufstellen und können also aufschreiben LZ auf phi plus von phi ist gleich, und jetzt können Sie rechnen. Und dann gebe ich Ihnen einfach nur das Ergebnis an, dann finden Sie ml h quer phi plus von phi. Oder mit anderen Worten, der Drehimpulseigenwert für phi plus ist ml h quer. Und die gleiche Rechnung können Sie durchführen für lz auf phi minus von phi. Und da ist dann der zugehörige Drehimpulseigenwert minus ml h quer phi minus noch phi. Gut. Jetzt würde ich gerne auf 3 Dimensionen erweitern. Funktioniert ganz genauso. Wir stellen uns vor, das Zeichen bewegt sich jetzt nicht auf einer Kreisbahn in 2 Dimensionen, sondern bewegt sich in 3 Dimensionen auf einer Kugeloberfläche. Und das Teilchen, was sich auf der Kugeloberfläche bewegt, ist analog zu verstehen zu einem zum Beispiel zweiatomaren Molekül, was frei im Raum rotieren kann. Das heißt, wir schreiben zunächst die Schrödinger-Gleichung auf. Die ist dann minus h quer Quadrat durch 2 μ Laplace-Operator auf Psi. Ich schreibe mal weiter, plus V mal Psi ist E Psi. Das ist ganz allgemein die Schrödinger-Gleichung in drei Dimensionen. Und wir wählen jetzt wieder unser Potential so, dass das Potential unendlich außerhalb der Kugeloberfläche ist, unendlich innerhalb der Kugeloberfläche und gleich 0 auf der Kugeloberfläche. Genau analog wieder die Überlegung. Wir müssten also jetzt für jedes Koordinaten-Trippel x, y, z uns überlegen, befindet sich jetzt das Teilchen auf der Kugeloberfläche oder innerhalb oder außerhalb. Und um das nicht tun zu müssen, wechseln wir wieder das Koordinatensystem und wir wechseln in Kugelkoordinaten. Und um Ihnen einfach mal die Kugelkoordinaten ins Gedächtnis zu rufen, wir können einen Punkt im dreidimensionalen Raum durch Kugelkoordinaten ausdrücken, indem wir angeben, was ist der Abstand r zum Mittelpunkt, was ist der Winkel Theta aus der Äquatorebene und was ist der Winkel Phi. Oder mit anderen Worten, ein Bild, was mir sehr gut gefällt, ist, stellen Sie sich vor, ich sei der Mittelpunkt des Universums und dann wollen wir zum Beispiel die Koordinaten dieses Atoms hier beschreiben. Dann können wir das tun über entweder x, y, z oder eben Abstand zu diesem Punkt im Raum. Das wäre die Koordinate r. Dann Winkel Theta, das ist die Erhebung aus der Äquatorebene hin zu diesem Punkt. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch wieder beim Gestikulieren. Und dann haben Sie noch den Winkel Phi, der Ihnen eben angibt, was ist die, also das wäre sozusagen die Längengrad, das Längengrad-Analogon. Also sprich, was ist dieser Winkel Phi hier von der x-Achse raus. Würden wir also hier aufschreiben, Kugelkoordinaten und da kann man die Koordinate x in kartesischen Koordinaten ausdrücken als r mal Sinus Theta Cosinus Phi. Die Koordinate y als r mal Sinus Theta Sinus Phi und die z-Koordinate als r mal Cosinus Theta. Gut, jetzt müssen wir die Schrödinger-Gleichung, wie sie hier steht, in Kugelkoordinaten aufschreiben. Das heißt, unsere Wellenfunktion Psi wird dann von R, Theta und Phi abhängen. Wir machen das gleich einen Schritt weiter. Wir wissen, von R hängt sie nicht wirklich ab, weil unsere Wellenfunktion nur auf der Kugeloberfläche interessant ist. Das heißt, wir setzen R gleich R0. Und das ist ein bisschen blöd, wir müssen den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten aufschreiben. Den können Sie in irgendeiner Formelsammlung nachgucken, Laplace-Operator und Kugelkoordinaten, und er ist nicht so richtig handlich. Ich schreibe Ihnen die Schrödinger-Gleichung in Kugelkoordinaten auf. In Kugelkoordinaten können wir das schreiben als minus h Querquadrat durch 2 μ R0-Quadrat. Dieses R0-Quadrat kommt jetzt schon aus der Koordinatentransformation und wir haben R gleich R0 gesetzt. Große Klammer auf. 1 durch Sinus Theta d nach d Theta Klammer auf Sinus Theta d y von Theta und Phi nach d Theta, Klammer zu, plus 1 durch Sinus Quadrat Theta, d Quadrat y von Theta und Phi nach d Phi Quadrat. große Klammer zu, ist gleich e mal y von Theta und Phi. Also was ist hier passiert? Wir haben die Schrödinger-Gleichung, wie sie hier oben stand, mit einer Wellenfunktion Psi und dem Laplace-Operator geschrieben in Kugelkoordinaten. Der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten ist eigentlich länger als hier angegeben, aber wir haben das große Glück, dass wir uns nur für r gleich r0 interessieren. Und dann kommt hier eben kein Differentialoperator mit r mehr ins Spiel, sondern wir setzen r fest als r0. Und dann haben Sie eben hier die Ausdrücke mit einer Differenzierung nach Theta und nach Phi. Also meine Erinnerung daran ist meine schon lange her Vordiplomsprüfung. Da sagte der Prüfer, also mir, ja, Herr Drescher, schön, dass Sie da sind. Leiten Sie mir doch mal den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten her. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Als ich bei der dritten Seite war, ist halt der Prüfer hat sich einen Kaffee geholt und dann nach einer halben Stunde hat er gesagt, so, wie sieht's aus? Und habe ich gesagt, ja, hier ist das Ergebnis. Ja, das stimmt leider nicht. Aber die Prüfungszeit ist jetzt zu Ende. Und wir haben uns dann irgendwie auf eine mittelprächtige Note geeinigt. Aber also was ich sagen will, ist erstens, es ist nicht so schlau, in der Prüfung nur eine Frage zu stellen, die dann 6 Seiten Rechnung provoziert und dann das Ergebnis falsch ist, weil man dann eigentlich keinen großen Bewertungsspielraum hat. Und zum Zweiten, dieser Ausdruck hier ist ziemlich kompliziert. Sie brauchen ihn nicht herleiten. Sie können in Ihrer Formelsammlung nachgucken. Ich wollte es Ihnen einfach nur der Vollständigkeit halber mal hinschreiben. So, dann sehen Sie, dass die Wellenfunktion, die ich suche, die habe ich jetzt als y von Theta und Phi bezeichnet. In Kugelkoordinaten hätten Sie eigentlich eine Funktion von r, Theta und Phi erwartet, aber r ist ja fest, deswegen nur von Theta und Phi. Der Ansatz, den man wählen kann, ist, dass wir sagen, wir haben Operatoren, die wirken nur auf Theta, und wir haben Operatoren, die wirken nur auf Phi. Und deswegen kann man den Ansatz fahren, dass y von Theta und Phi ein Produkt zweier Funktionen ist, der Funktion Theta von Theta und Phi von Phi. Und dann mache ich hier 3 Punkte hin und ich schreibe Ihnen gleich die Lösung auf. Ohne irgendeine Rechnung. Die Lösung y von Theta und Phi sind tabelliert und das sind die sogenannten Kugelflächenfunktionen. Die heißen y und hängen von 2 Quantenzahlen ab, nämlich von der Quantenzahl L und der Quantenzahl ML und von 2 Koordinaten, nämlich Theta und Phi. Oder mit anderen Worten, die Eigenfunktionen für diese Schrödinger-Gleichung, die hier oben steht, sind die Kugelflächenfunktionen YLML. Das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber an der Stelle wollte ich Ihnen einfach nur zeigen, dass diese Kugelflächenfunktionen so irgendwie aussehen. Wir werden es noch diskutieren, aber damit Sie mal ein Bild haben. Und wenn Sie dann noch ein bisschen genauer drauf gucken, dann sehen Sie, dass diese Kugelflächenfunktionen verdächtig so aussehen, was Ihnen zum Beispiel der Stefan Mecking als irgendwelche Orbitale verkauft hat. Dazu später mehr. Eine Frage, bitte. Hier, ich bin da so ein bisschen einfallslos, was die Bezeichnung der Funktionen angeht. Ich habe die Funktion, die von Theta abhängt, Theta genannt, und die Funktion, die von Phi abhängt, Phi genannt. Also deswegen hier ein großes Theta von einem großen Theta und ein großes Phi von einem kleinen Phi. Die naheliegende Frage wäre natürlich, warum nimmt der Typ für seine Notation hier nicht ein kleines Theta? Ich kann es nicht so richtig zeichnen, das ist irgendwie so irgendwas Komisches. Okay, es gibt eine Frage dazu, ja bitte. Das ML ist kein Exponent, das ML ist sozusagen ein weiterer Index. Wir haben y abhängig von 2 Quantenzahlen, L und ML. Und an dem L als Index von dem M sehen Sie schon, aber das wissen Sie natürlich schon, dass M nicht beliebige Werte annehmen kann, sondern dass die Werte von L abhängen. Das haben Sie alles in der allgemeinen Chemie schon gemacht. So, ich fasse für Sie noch mal kurz zusammen. Wir haben eine Schrödinger-Gleichung hier in drei Dimensionen in Kugelkoordinaten aufgeschrieben. Wir haben die Eigenfunktion in Anführungszeichen gefunden, oder ich habe Ihnen verraten, die Eigenfunktion, die Sie hier einsetzen müssen, dass die Differentialgleichung erfüllt ist, sind die Kugelflächenfunktionen. Nächster Schritt ist, wie immer, wir gucken uns die zugehörigen Energieeigenwerte an, und auch die verrate ich Ihnen einfach nur. Die Schrödinger-Gleichung könnte man dann schreiben, Operator, also Hamilton-Operator auf die Kugelflächenfunktion y, l, ml von Theta und Phi ergibt h Querquadrat durch 2 Theta l mal l plus 1 y, l, ml von Theta und Phi. Ohne jetzt irgendwas gerechnet zu haben, sollten Sie die Struktur dieser Gleichung hier verstehen. Die sieht nämlich so aus wie Hamilton-Operator auf Eigenfunktion gibt Eigenwert mal Eigenfunktion. Und da gibt es schon eine Frage. Das stimmt, genau. Das hier ist das Trägheitsmoment. Und die Quantenzahl, die den Energieeigenwert bestimmt, ist L. Was Sie auch schon sehen ist, dass wir hier wieder einen Fall von Entartung haben. Entartung bedeutet, Sie können verschiedene Quantenzahlen zum gleichen Energieeigenwert haben. Also, jetzt war ich vielleicht ein bisschen zu schnell. Der Energieeigenwert, den sehen Sie natürlich, das ist das hier. Das ist der Energieeigenwert E Index L. Und dieser Energieeigenwert hängt eben nur von der Quantenzahl L ab und nicht von ML, und deswegen haben wir hier eine Entartung. Wir machen noch ein bisschen weiter mit Eigenschaften dieser Kugelflächenfunktion. Und zwar können Sie einen Operator anwenden auf diese Kugelflächenfunktion. Und das ist jetzt auch ein ziemlich wichtiges Thema. Dieser Operator sei L Quadrat. Da geht's schon wieder in der Notation los. Also, L soll der Drehimpulsoperator sein. Das heißt, wir hätten hier gerne den Operator, der uns die Messung des Drehimpulses simuliert. Drehimpuls in drei Dimensionen, wissen Sie, besteht aus drei Komponenten. Drehimpuls in x, y und z Richtung. Deswegen ist dieser Drehimpulsoperator L ein Vektoroperator. Nämlich dergestalt, dass L besteht aus dem Operator Lx, dem Operator Ly und dem Operator Lz. Hier mache ich es uns jetzt einfacher. Hier bilde ich das Quadrat von diesem Vektoroperator. Das heißt, ich bilde das Skalarprodukt von diesem Vektor mit sich selbst und dann bekomme ich sowas wie Lx² plus Ly² plus Lz². Oder mit anderen Worten, dieser Operator zum Drehimpulsbetragsquadrat ist kein Vektoroperator mehr. Und das überrascht Sie eigentlich nicht, weil das Quadrat eines Vektors proportional ist zum Quadrat der Länge des Vektors. Also wenn Sie den Vektor 3, 4, 5 haben und Sie wollen dessen Länge ausrechnen, bilden Sie das Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst, 3 zum Quadrat plus 4 Quadrat zum Quadrat plus 5 zum Quadrat, nehmen die Wurzel draus und Sie haben die Länge des Vektors. Und aus rechentechnischen Gründen mache ich es hier ähnlich. Ich nehme nicht diesen Vektoroperator, sondern ich nehme sein Quadrat und damit spare ich mir diese Vektoreigenschaften. Und jetzt sage ich Ihnen, was gibt L Quadrat angewandt auf Y, L, M, L von Theta und Phi? Und das gibt H Querquadrat L mal L plus 1, Y, L, M, L von Theta und Phi. Und jetzt können Sie sofort sagen, was ist dann der was sind die Eigenwerte des Betrags des Drehimpulses, wenn das hier die Eigenwerte sind zu diesem Drehimpulsoperator zum Quadrat, dann müssen Sie für die Eigenwerte des Betrags des Drehimpulses hieraus die Wurzel ziehen, also das ist h quer Wurzel aus L mal L plus 1. Fantastisch. Das heißt, Sie haben jetzt schon praktisch im Vorbeigehen gelernt, dass wir eine Kugelflächenfunktion haben, YLML. Diese Kugelflächenfunktion ist Eigenfunktion zum Hamilton-Operator. Das heißt, wenn Sie die YLML kennen, wissen Sie sofort, was sind die Energieeigenwerte. Die stehen hier oben. Die Energieeigenwerte sind h Querquadrat durch 2 Theta L mal L plus 1. Also Beispiel, ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Kugelflächenfunktion YL gleich 2, ML gleich minus 1. Dann wissen Sie jetzt schon, was der zugehörige Energieeigenwert ist. Der Energieeigenwert steht hier und jetzt müssen Sie nur noch L gleich 2 einsetzen. Das wäre also sowas wie 2 mal 3 sind 6, 6 h Querquadrat durch 2 Theta. Das wäre der Energieeigenwert. Und Sie wissen auch schon, was ist der Eigenwert für den Betrag des Drehimpulses zu dieser Kugelflächenfunktion. Der Betrag des Drehimpulses, der Eigenwert steht hier, das ist h quer Wurzel L mal L plus 1. Also für diese Funktion hier mit L gleich 2 Wurzel 6 h quer. Beachten Sie, auch der Betrag des Drehimpulses hängt nur von der Quantenzahl L ab, nicht von der Quantenzahl ML. Ja, bitte. Also das stimmt. Die Argumentation ist die gleiche wie in zwei Dimensionen. Ja? Wir müssen aufpassen, dass wir, eben die bei Rotation in die gleiche Orientierung wieder die gleiche Wellenfunktion finden. Und dadurch bekommen Sie eine Quantisierung dieser Quantenzahl. Wenn Sie mich noch 2 Minuten weiterreden lassen, glaube ich, habe ich eine griffige Erklärung, was diese Quantenzahl L und ML sagen sollen. Also, ich muss ein bisschen ausholen, und zwar, ich eier hier ja ziemlich rum, ja. Insofern, als dass wir gesagt haben, okay, unser Schema ist immer das gleiche. Wir stellen die Schrödinger-Gleichung auf, wir finden die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator, das sind in dem Fall die Kugelflächenfunktionen. Wir rechnen die Energieeigenwerte aus. Bis hier ist alles Schema F. Und jetzt können Sie sagen, okay, jetzt sollen doch bitte auch nochmal die Eigenwerte zum Drehimpulsoperator kommen. Und jetzt gebe ich Ihnen irgendwie plötzlich keine klare Antwort mehr. Jetzt sage ich, ja, Eigenwerte des Drehimpulsoperators, wir nehmen erstmal diesen komischen Betrag des Drehimpulses. Aber eigentlich ist der Drehimpuls ja ein Vektor. Also das heißt, ich würde eigentlich nicht nur den Betrag wissen wollen, sondern auch die Richtung. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Und dafür gibt es eine neue Tafel. Oh, alles schon voll. Und diese letzte Notiz überschreibe ich mit Vorsicht. Wir haben nämlich diesen Vektoroperator L. Wir haben den Operator L Quadrat. Der Operator L ist
der Vektoroperator Lx, Ly und Lz. Und jetzt verrate ich Ihnen wieder mal die Lösung einer Übungsaufgabe. Und zwar sollen Sie ausrechnen, was ist denn der Kommutator von Lx und Ly? Und der Kommutator von Lx und Ly finden Sie nach einiger Rechnung ist IH quer LZ. Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie die Dramatik des Augenblicks auch spüren. Wenn der Kommutator von Lx und Ly IH quer LZ ist, dann ist dieser Kommutator im Allgemeinen ungleich 0. Was passiert, wenn der Kommutator zweier Operatoren ungleich 0 ist? Achtung, alle Alarmsignale an. Dann können Sie nicht beide Eigenwerte gleichzeitig scharf bestimmen. Sie erinnern sich, Kommutator von Ort und Impuls war ungleich 0, deswegen haben wir eine Ortsimpulsunschärfe. Und jetzt passiert was Furchtbares an dieser Stelle. Jetzt ist der Kommutator vom Drehimpulsoperator für die X- und für die Y-Richtung ungleich 0. Das heißt, Sie können Lx und Ly nicht gleichzeitig scharf bestimmen. Und das ist der Grund, warum ich die ganze Zeit so rumeiere. Was Sie sich merken können, ist, Sie können von einem Drehimpulsvektor in der Quantenmechanik niemals mehrere Komponenten gleichzeitig scharf bestimmen, weil dort die unscharfe Relation gilt, weil der Kommutator ungleich 0 ist. Und deswegen können Sie sehr wohl angeben, was die Eigenwerte für den Betrag des Drehimpulsvektors sind. Das heißt, Sie kriegen eine Information über die Länge und Sie kriegen noch eine Information über eine der drei Komponenten, zum Beispiel die LZ-Komponente. Die LX- und die LY-Komponente sind dann aber in gewissen Grenzen unscharf. Und deswegen müssen wir hier so ein bisschen kompliziert mit Betrag und Quadrat von L arbeiten. Eine Frage, sehr nett. Allerdings gilt das auch für beliebige Vertauschungen. Das heißt, es würde auch gelten wie sowas wie Kommutator Ly LZ ist IH quer LX und die dritte Zeile genauso. Und diese gegenseitige Nichtvertauschbarkeit führt eben dazu, dass Sie in drei Dimensionen eben tatsächlich nur eine der drei Komponenten scharf bestimmen können. Also ich schreibe die dritte vielleicht auch nochmal hin. Was wäre die dann? Die wäre dann LZ LX. Kommutator ist IH quer LY. Und dass das so ist, kann man relativ leicht rechnen. Und deswegen haben wir das als Übungsaufgabe gemacht. Was haben Sie noch für Fragen? Momentan keine. Hoffe ich, dass sämtliche Mikrofonpannen aus diesem Stream entfernt werden und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.